Hallo und herzlich willkommen bei deinem Kugelzeit-Coaching-Podcast, der Podcast für deine glückliche und gelassene Schwangerschaft und dein Wegbegleiter für mehr Leichtigkeit im Mama-Alltag. Mein Name ist Jill Bayer, ich bin Psychologin, Resilienztrainerin und Mindset-Coach und Selbstzweifel in der Schwangerschaft oder als Mama kenne ich nur zu gut, weil es noch gar nicht so lange her ist, dass sie mich fast täglich begleitet haben. Die hohen Ansprüche an mich selbst, das konstant schlechte Gewissen, der Druck, immer alles richtig machen zu müssen, gleichzeitige Über- und Unterforderung und das ständige Grübeln und sich Sorgen machen, gehören bei mir mittlerweile der Vergangenheit an. Mit der Fremdbestimmung gehe ich mittlerweile viel entspannter um, genauso wie mit den ständigen Veränderungen, die gefühlt immer dann stattfinden, wenn man sich gerade an eine neue Situation gewöhnt hat und sich sicher gefühlt hat in dem, was man da tut. Natürlich habe ich auch heute noch Tage, wo ich nicht so auf meine Kinder reagiere, wie ich es gerne tun würde. Das liegt dann bei mir aber an zwei Dingen. Entweder ich bin einfach total müde oder ich werde durch irgendwas getriggert. Und gegen beide Sachen kann ich etwas tun, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass ich wieder zu der Mama werde, die ich sein möchte. Und natürlich möchte ich nach wie vor das Beste für mein Kind bzw. für meine Kinder. Ich habe aber mittlerweile verstanden, dass ich dafür den Blick vor allem auf mich selbst richten darf. Und genau das tue ich jeden Tag aufs Neue. Weil unsere Kinder halten uns tagtäglich einfach nur den Spiegel vor und zeigen uns sehr schön, an welchen eigenen Themen wir noch arbeiten dürfen. Und durch diese neue Perspektive besteht mein Mama, aber auch mein Business-Alltag überwiegend aus Leichtigkeit und mit einer inneren Ruhe und Gelassenheit. Und das, obwohl ich nie gedacht hätte, dass das wirklich möglich ist. Hier im Kugelzeit-Coaching-Podcast und natürlich auch in meinen Online-Kursen und Live-Coachings bekommst du einfache, handlungs- und ressourcenorientierte Strategien und Tools an die Hand, die dir helfen, genau dasselbe zu erreichen. Wenn du schwanger oder bereits Mama bist und du dich wieder leicht und unbeschwert in deinem Alltag fühlen möchtest, dann bist du hier genau richtig und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute habe ich die liebe Kerstin Lüking zu Gast und wir sprechen über ihr neues Buch Königin im Wochenbett. Kerstin ist seit über 25 Jahren Hebamme und hat über 4000 Familien begleitet. Sie ist Journalistin, Autorin und Podcasterin und Mama. Und ihr neues Buch behandelt das Thema Wochenbett und es geht eben um die Bedeutung der Fürsorge für Mamas nach der Geburt. Wir sprechen über ganz, ganz viele spannende Themen, wie zum Beispiel über Rituale und Traditionen anderer Kulturen, von denen wir Deutsche noch sehr viel lernen können, um das Wochenbett wirklich zu unterstützen. Und es wird deutlich, dass es sich eben wirklich lohnt, sich auf das Wochenbett vorzubereiten und dann eben auch Unterstützung anzunehmen. Wir gehen auf gesellschaftliche Probleme ein und sprechen auch über die Rolle der Väter im Wochenbett und wir sprechen über noch so viel mehr. Es ist ein wirklich wundervolles Interview geworden mit vielen spannenden Insights und ich kann es wirklich nur noch mal betonen, setzt euch nicht erst im Wochenbett mit dem Wochenbett auseinander, sondern macht das proaktiv noch in der Schwangerschaft. Und das Buch von Kerstin kann dabei sehr gut unterstützen. Liebe Kerstin, vielen, vielen lieben Dank, dass du im Podcast warst und dein wertvolles Wissen mit uns geteilt hast. Ich bin wirklich tief beeindruckt von deiner Art und von dem, was du alles geschaffen hast. Schön, dass du deine Vision wirklich lebst und die Welt von vielen Schwangeren und Mamas besser machst. So, und dir wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Freude beim Interview. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Kerstin. So schön, dass du heute hier bist.
Hallo, liebe Jill. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total, dass wir heute über dein neues Buch sprechen, Königin im Wochenbett. Bevor wir das tun, magst du dich einmal ganz kurz vorstellen, sagen, wer du bist und was du eigentlich machst?
Ja, ich bin Kerstin Lücking. Ich bin seit 25 Jahren Hebamme. Ich bin Journalistin. Ich schreibe liebend gerne Bücher und Zeitungsartikel. Bin auch Podcasterin und zudem auch siebenfache Mama. Und ja, mein Herz brennt tatsächlich für das Thema Wochenbett. Also mir ist die Gesundheit von Müttern und auch die Pflege und Fürsorge für Frauen nach Geburten einfach ein Herzensthema. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute darüber sprechen in deinem Podcast.
Mhm. Du hast jetzt gesagt, 25 Jahre Hebamme. Ich glaube, auf irgendeiner Homepage habe ich gesehen, dass du über 4000 Familien begleitet hast. Boah, das ist echt eine krasse Zahl, ne?
Ja, also ich habe jetzt nicht 4000 Hausbesuche gemacht, sondern es ist wirklich meine ganzen Kursfrauen, die vorsorgen, die ja Frauen, die ich auch in meiner Kliniktätigkeit kenne, gelernt habe und auch betreut habe und dann natürlich auch wirklich viele, viele Wochen mit Frauen. Und das summiert sich dann doch wirklich zu einer großen Zahl. Und also ich muss auch dazu sagen, ich habe immer gearbeitet, auch trotz meiner Kinder, weil ich einfach diesen Beruf sehr liebe. Ja, also das ist schon was, was ich mit Leidenschaft mache. Natürlich war das nicht immer durchgängig, 25 Jahre Leidenschaft, das kannst du dir ja vorstellen. Mit meinen Kindern ist das auch sehr fordernd, in so einem Beruf zu arbeiten, wo ja auch Frauen mich in meiner Funktion als Hebamme sehr brauchen. Also es waren auch anstrengende Jahre, aber dennoch finde ich, ist es einer, Entschuldigung, und dennoch finde ich, ist es einer der sinnstiftendsten und nachhaltigsten Berufe überhaupt. Also wir können einfach in unserem Beruf sehr viel erreichen und auch einen guten Start geben in einen neuen Lebensabschnitt. Und das ist hier eigentlich auch so mein Werbeblock gerade, weil ich einfach auch in vielen Gesprächen mit Frauen feststelle, oder dass ich eben auch in vielen Gesprächen mit Frauen feststelle, dass sie sich mit dem Gedanken tragen, Hebamme zu werden. Und ich finde das ganz großartig und kann eigentlich nur dazu ermutigen, diesen Schritt auch zu gehen, obwohl es wirklich auch anstrengende Jahre der Ausbildung sind. Aber wir können einfach in diesem Beruf wahnsinnig viel bewirken und es darf auch nicht sein, dass dieser Beruf ausstirbt, weil wir brauchen einfach Hebammen, die uns in dieser Zeit begleiten, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett. Also ohne
auf jeden Fall
fast gar nicht.
Ja, auf jeden Fall unterschreibe ich zu 100%. Wenn wir jetzt nochmal den Schwenker zum Buch machen, was hat dich überhaupt inspiriert, dieses Buch zu schreiben?
Ja, also natürlich ist es so, dass ich sehr viel recherchiere, auch aufgrund meiner journalistischen Tätigkeit. Und
wie kommt das eigentlich zustande?
Ja, wie kommt das eigentlich zustande? Also ich sag mal so, ich habe schon immer eine Leidenschaft gehabt fürs Schreiben. Das war tatsächlich schon in meiner Kindheit immer so ein großer Punkt. Also ich bin als Einzelkind groß geworden und mir war oft langweilig. So, und dann habe ich angefangen, schon als, ja, glaube 8-Jährige Geschichten zu schreiben. Und ich habe früher für den Sender Freies Berlin habe ich Hörspiele eingesprochen als kleines Mädchen. Und ich habe dann tatsächlich auch so Drehbücher und Hörspiele selbst geschrieben und habe die nachgespielt, so mit Puppen. Und ich war da also sehr, sehr kreativ unterwegs. Und meine Oma hatte mir eine Schreibmaschine geschenkt. Und dann habe ich da echt fleißig vor mich hingetippt. Meine Oma hatte mir eine Schreibmaschine geschenkt. Und dann habe ich halt angefangen, da ordentlich vor mich hinzutippen. Und ja, dann irgendwann, als ich schon Hebamme war, kam eben eine Anfrage von einem Buchverlag, ob ich mir nicht vorstellen kann, ein Buch zu schreiben. Und das hat sich dann entwickelt. Dann kam der nächste Buchverlag und der nächste Buchverlag und mittlerweile sind da 6 Bücher draus geworden, auch zum Teil Hörbücher. Und dann haben mich Zeitschriften angefragt. Also mittlerweile schreibe ich eben auch für den Spiegel. Und das ist, ist eine große Leidenschaft. Und es macht wahnsinnig viel Spaß. Aber ich bleibe natürlich auch immer in meinem Kontext, also Kontext Hebammenwesen, Familie, so ein bisschen gepaart auch mit meinen eigenen Erlebnissen, mit meinen eigenen Kindern und natürlich mit den Erlebnissen, die ich mit meinen Frauen hatte oder noch habe.
Ja, total schön, weil dann wird ja dieses Hebammenwissen auch nochmal in die breite Masse gestreut. Weil bei mir war es zum Beispiel tatsächlich so, wann habe ich das erste Mal von einer Hebamme gehört? Mit meiner ersten Schwangerschaft. Vorher hatte ich diesen Job gar nicht auf meinem Radar.
Ja, genau. Ich habe deine Frage noch nicht richtig beantwortet. Wie kam es jetzt zum Buch Königin im Wochenbett? Weil bei der Recherche ist mir halt aufgefallen, natürlich gibt es schon auch Literatur zum Thema Wochenbett, aber der Anteil, der einer Mutter zuteil kommt, der war immer nur ganz gering. Ja, also kannst du dir vorstellen, bei so einem 170 Seiten Buch waren nur 36 Seiten der Mutter gewidmet. Wo ich dachte, das kann doch einfach nicht sein. Ja, also das ist ja letztendlich auch die Situation, die ich bei meinen Hausbesuchen erlebe. Ja, das Kind ist geboren. Wir haben als Mutter unsere Pflicht in Anführungszeichen erfüllt. Ja, und alle rennen zum Kind und die Mutter wird überhaupt nicht beachtet. Und wo ich so dachte, okay, in der Literatur ist es ganz genauso. Wo sind wir als Mütter? Wer schenkt uns Beachtung? Wer kümmert sich um uns? Und das war mir so ein großes Anliegen, einfach mal ein Buch zu schreiben, nur für Frauen. Also ich glaube, du findest bei mir im Buch nur zwei Stellen, wo ich mal aufs Kind eingehe, und das war es aber auch. Und das Wochenbett ist einfach auch ein Thema, was immer hinten überfällt. Ja, also wenn ich mal frage, was weißt du über das Wochenbett? Viele können mir diese Frage überhaupt nicht beantworten. Ja, bedeutet das eine Woche im Bett liegen? Bedeutet das zwei Wochen? Ich bekomme häufig auch tatsächlich gerade von Männern die Frage gestellt, ja, jetzt die Geburt ist schon zwei Wochen her, kann meine Frau jetzt nicht mal so langsam hier wieder mit im Haushalt arbeiten? Kann sie nicht schon mal wieder die Wäsche im Keller bringen? Und wo ich so sage, nee, kann sie einfach nicht, weil eine Geburt ist so ein kräftezehrender Akt und ich brauche unter Umständen lange, 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 um mich davon zu erholen. Und ich plädiere auch immer so ein bisschen darüber nachzudenken, dass wir Frauen eine statistische Lebenserwartung mittlerweile von 84 Jahren haben, ja. Und wenn wir mit der Geburt eines Kindes, wo wir uns wirklich total verausgaben, wenn wir wenigstens nicht ab dieser Stelle anfangen, uns um uns zu kümmern, zieht das einen ganzen Rattenschwanz nach sich, der uns unter Umständen ganz viel von unserem Gesundheitskonto abzieht. Ja, also wir werden irgendwann vielleicht auch mal krank werden und das kann einfach nicht sein. Ja? Ja, und deswegen mein großer Appell an die Frauen, sich wirklich auch die Zeit zu nehmen, ja, um wieder in die Kraft zu kommen. Und das habe ich alles so ein bisschen zusammengefasst mit vielen Beispielen. Und das steht dann in meinem Buch.
Ja, genau. Das ist ein sehr schönes Buch. Es ist heute angekommen. Ich habe schon viel drin rumgeblättert. Also gestern angekommen, aber ich war heute erst im Büro. Und was ich total spannend fand, war, dass das erste Kapitel losgeht mit anderen Kulturen. Ja. Und da habe ich mich gefragt, okay, spannend, warum hast du das gemacht? Und welche Rituale rund ums Wochenbett sollten wir Deutschen vielleicht auch mal übernehmen? Weil ich glaube, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wenn ich an meine erste Schwangerschaft zurückdenke, da habe ich mich auch nicht mit dem Thema Wochenbett auseinandergesetzt, weil ich dachte, ja, das kommt ja und dann gucken wir. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist halt auch so ein Thema, was halt sowieso nirgend besprochen wird.
Ja. Also es ist ein Thema, was irgendwie ausgeklammert wird und es ist genauso, wie du es sagst, es wird schon irgendwie, ich lasse das mal auf mich zukommen. Ja, und ich glaube, da liegt schon der große Fehler. Also wir zelebrieren die Schwangerschaft, wir arbeiten auf dieses große Ereignis Geburt hin, wir bereiten uns vor und ja, gucken, dass wir uns das irgendwie so gut wie möglich machen. Aber das, was danach kommt, ich sage immer, da geht die Party eigentlich erst richtig los. Darum kümmert man sich nicht. Und als Hebamme bin ich ja wirklich in sehr vielen Kulturen zu Gast. Und das ist etwas, was ich sehr liebe, weil man kann wirklich aus anderen Kulturen, gerade was das Wochenbett anbelangt, unfassbar viel übernehmen und für sich auch umsetzen. Und also als Beispiel, ja, meine ganzen asiatischen Frauen, die ich begleiten durfte, die bereiten sich wirklich schon Wochen vor der Geburt auch auf die Zeit danach vor. Es kommt oft die eigene Mutter angereist, ja, die hat ganz viele Dinge im Gepäck. In der Regel sind das ja Gewürze, manchmal auch Hühnerbeine, ja. Und also ganz, ganz spannende Sachen. Und da wird gekocht ohne Ende, da wird eingefroren ohne Ende, die Frau wird massiert, ja. Man bereitet einfach auch diese Wochenbettstube vor, indem man einfach erstmal diesen ganzen Schrott, den man im Schlafzimmer ansammelt, rausräumt, weil die eben auch sagen, der Geist muss frei sein. Ja, und das, da wird erstmal aufgeräumt und es wird einfach auch sehr liebevoll für die Frau hergerichtet. Und dann nach der Geburt wird die Frau einfach wirklich die gesamte Zeit des Tages umsorgt. Also sie bekommt heiße Brühe, sie bekommt Massagen, der Bauch wird gewickelt. Man nimmt ihr das Kind ab, dass sie einfach schlafen kann. Ja, es gibt natürlich auch Punkte, wo ich so sage, na ja, das passt vielleicht nicht so ganz in unsere westliche Welt, weil die haben einfach 40 Tage, wo sie ganz streng auch in ihrer Wochenbettstube bleiben. Ja, und das, wenn, also ich könnte das nicht die ganze Zeit in einem Raum sein. Die Fenster sind meistens geschlossen, weil man sagt, Zugluft ist nicht gesund. Haare werden ganz selten gewaschen, weil man sagt, nasse Haare, da geht einfach auch sehr viel Energie dem Körper verloren. Und das ist auch manchmal so, wenn ich dann in dieses Zimmer komme, da steht die Luft. Und wenn ich dann beherzt das Fenster aufreiße, kriege ich gleich von der Oma die Schelte, nein, Fenster müssen zu. Und also man kann sicherlich nicht alles da mitnehmen und sollte man auch nicht, denn eine Frau muss auch ein bisschen stabilisiert werden oder mobilisiert werden nach der Geburt. Die soll auch mal ein bisschen aufstehen und laufen und darf auch mal frische Luft um die Nase geweht bekommen. Aber dennoch, diese Fürsorge, ja, das haut mich echt jedes Mal um, dass das wirklich über so viele Wochen durch die eigene Familie eben auch gewährleistet wird. Auch genauso bei meinen arabischen Frauen, ja, wo Schwestern, Cousinen, Tanten, Mütter, das ist wie so ein Bienenstock nach der Geburt, alle schwirren sie rein, versorgen die Frau und dann kommen sie wieder rausgeflogen, ja, und jeder bringt irgendwie eine Köstlichkeit mit, ob es jetzt ein Zimtpudding ist, ja, der die Rückbildung nochmal so ein bisschen antriggert oder auch wirklich diese Massagen, das haut mich echt jedes Mal um. Und dann hast du im Vergleich dazu unser, ich sag mal, deutsches Wochenbett, ja. Und das höchste der Gefühle ist, ja, dass eine Mutter sich ins Badezimmer ein paar olle Schlüpfer legt und ihre Wochenbettvorlagen und ansonsten ist alles nur fürs Kind gerichtet. Ja, und wo ich so denke, meine Güte, sie ist oft alleine. Sie muss immer darum bitten und betteln, dass man ihr vielleicht mal was zu essen macht, ja. Das Schlafzimmer ist vermüllt und überhaupt nicht so, also da steckt so wenig Liebe dahinter, ja. Und das ist ein Punkt, der macht mich sehr traurig, weil eine Frau muss einfach auch diese Wertschätzung bekommen, dass man ihr das schön macht, ja. Sie hat einfach eine Menge geleistet und sie braucht einfach wirklich, ja, was Wertschätzendes. So als Geschenk, du hast es wirklich du hast eine großartige Leistung hier vollbracht und du kriegst jetzt von uns ganz viel wieder, indem wir uns um dich kümmern und auch sorgen, dass du einfach wieder in deine Kraft kommst.
Das klingt richtig schön. Jetzt ist ja das Problem, oft ist es nicht so. Das heißt, wenn man sich aufs Wochenbett vorbereitet, wie sollte man sich denn dann vorbereiten? Also ich glaube, Wissen ist ja sowieso schon mal echt wichtig. Aber was kann man?
Ja, also ich glaube wirklich, sich in der Schwangerschaft schon auch Gedanken um die Zeit danach machen. Und Gott sei Dank haben ja doch viele Frauen auch noch eine Hebamme zur Seite. Und dass man nicht nur immer den Fokus bei den Gesprächen auf die Schwangerschaft und die Geburt legt, sondern dass man auch wirklich mit Hilfe der Hebamme diese Zeit danach plant und dass man, wenn vorhanden, auch den Partner oder die Partnerin mit involviert. Also die sollen sich das ruhig auch mal anhören, was die Hebamme dazu zu sagen hat. Und dass man sich vielleicht auch als Partner oder Partnerin mal so Tipps abholt, was ist denn eigentlich mein Part im Wochenbett? Ja, wie kann ich meine Frau unterstützen? Sei es einfach ein regelmäßiges Essen. Was kann ich tun, wenn ihr die Tränen laufen? Ja, was gibt es sonst noch für Möglichkeiten? Also diese Vorbereitung ist irgendwie, finde ich, das A und O. Und dass die Frau auch einfach ganz klar sagt, ich wünsche mir das und das. Das merke ich auch. Das ist so was typisch Deutsches, dass man sich immer nicht traut, eine Forderung zu stellen, beziehungsweise sobald man sie ausgesprochen hat, schiebt man häufig noch so einen Satz hinterher, und ich kann dann für dich das und das machen. Wo ich aber sage, nee, du brauchst jetzt hier mal keine Gegenleistung anzubieten. Nimm es einfach mal wo an. Ja, also der Klassiker ist zum Beispiel, wenn ich als werdende Mama, die vielleicht schon auch noch andere Kinder vorher geboren hat, wenn ich dabei bin, so die Geschwisterkinder wegzuorganisieren, damit ich einfach ja in die Geburt gehen kann, ohne immer im Hinterkopf haben zu müssen, wer kümmert sich denn jetzt um die anderen, ja? Und der Klassiker ist wirklich, die Mutter bittet eine andere Mutter, kannst du mal mein Kind mitnehmen? Und die sagt natürlich, ja, mache ich. Und dann wird hinterhergeschossen, ja, und nächste Woche nehme ich dann dafür deine Kinder mit. Ja. Und ich so sage, deine Zeit kommt schon noch, wo du dich auch revanchieren kannst. Aber jetzt darfst du einfach mal nur nehmen und kannst dich zurücklehnen. Ja. Und dass man sich einfach auch, na, du kennst ja dieses Sprichwort auch, um ein Kind großzuziehen, bedarf es eines ganzen Dorfes. Ja. Und das ist auch was, wo ich so sage, diese Kultur haben wir überhaupt nicht verinnerlicht, ja, sondern wir denken oft, wir müssen alles alleine schaffen, wir müssen irgendwie unseren Mann stehen, wir müssen zeigen, dass wir das können und ach nee, wir brauchen keine Unterstützung und das ist falsch, weil wir uns damit total verausgaben und ich rate meinen Frauen immer, schafft euch ein Netzwerk, guckt, wer passt zu euch, wer ist dir sympathisch, mit denen verbindest du dich und dann helft ihr euch gegenseitig, so wie es eben auch in anderen Kulturen gang und gäbe ist.
Ja, ich glaube, was da eben auch ganz wichtig ist, ist zu verstehen, warum man den Drang hat, keine Unterstützung zu holen, weil es ist ja was in uns liegt. Und wenn wir da nicht verstehen, wo kommt das her, ist es halt schwierig. Und in der Theorie klingt das immer so einfach. Ja, ich baue mir ein Netzwerk und ich hole mir Unterstützung. Und dann haben wir aber diese kleine, fiese Stimme in unserem Kopf, die uns irgendwas einflößt, sodass wir dann sagen, nee, ich krieg das doch irgendwie alleine hin.
Ja, ja. Also ich meine, das ist natürlich auch etwas, so werden, oder gerade auch unsere Generation, so sind wir Mädchen auch erzogen worden. Ja, also man muss viel alleine schaffen, man muss sich immer beweisen. Ja, dieses bescheuerte Beweisen. Und wo ich immer so denke, ja, warum eigentlich? Ja, es ist doch nichts Verwerfliches, um Hilfe zu bitten und zu sagen, ich kann gerade nicht. Ja, ich brauche einfach die Unterstützung, weil mir geht's nicht gut. Ja, und das ist, also ich hoffe wirklich, dass das jetzt so mit den nächsten Generationen mal aufhört. Also ich merke das eben auch schon so bei meinen Töchtern, die gehen ganz anders damit um als ich. Ja, ich bin ein Kind der 70er und das ist echt, also ich musste immer klotzen und immer ackern, ja, und immer zeigen, kann das genauso wie ein Mann. Ja, und das ist, also man verausgabt sich so lange, bis man ins Burnout oder bis man in eine Depression geht. Und das müssen wir Frauen dringend abschaffen.
Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so. Wenn du jetzt gerade, du hast gerade so ein bisschen über deine persönliche Erfahrung gesprochen. Mhm. Wie war es denn in deinen Wochenbetten? Ich meine, du hattest 7.
Ja, genau.
Gab es da Unterschiede? Bist du von Wochenbett zu Wochenbett irgendwie in Anführungsstrichen bewusster mit dir umgegangen?
Ja, tatsächlich. Also ich bin auch, obwohl ich ja Fachfrau bin, ich bin in meine Wochenbetten gewachsen. Ja, und ich habe das, was ich meinen Frauen gepredigt habe, am Anfang für mich überhaupt nicht umgesetzt. Ja, eben weil ich so erzogen worden bin, ich habe Leistungen zu erbringen. Und dazu bin ich noch eine Perfektionistin, was eine ganz schlechte Kombination ist. Und das heißt also wirklich, ich war die ersten 5 Wochenbetten, ich war also sehr schnell krank. Ja, mein Körper hat mir sehr schnell das Stoppschild vor die Nase gehangen, meistens durch Milchstau, Brustentzündung, Abszesse in der Brust und diesen ganzen Scheiß, den man ja eigentlich überhaupt nicht braucht und keiner Frau wünscht. Und ich war dadurch, dass ich immer selbstständig gearbeitet habe und so pflichtbewusst war, bin ich wirklich auch noch, ich kann mich da noch sehr gut dran erinnern, bei meiner 4. Tochter. Ich habe noch am Tag der Geburt gearbeitet. Ich habe mein Kind bekommen. Ich bin nach Hause gegangen und habe 3 Stunden nach der Geburt im Schlafzimmer mit dem Handy am Ohr gesessen und habe eine Frau von mir beraten. Und dann ist mein Mann an mir vorbeigegangen, hat mit der Hand vor seinen Augen gewedelt und hat gesagt, wenn du jetzt nicht aufhörst zu arbeiten, dann gehe ich ab morgen wieder arbeiten und dann unterstütze ich sie nicht mehr. Lass es jetzt einfach, ja. So, und dann, ne, also ich habe dann auch gemerkt, das ist hier total der falsche Weg. Das sollte man nicht, ich sollte das jetzt auch wirklich mal nicht tun, sondern ich sollte mich jetzt mal auf mein Kind konzentrieren und auf, vor allen Dingen auf meinen Körper. Und dann bei Kind Nummer 5, 6 und 7, insbesondere eben auch bei meiner letzten Tochter, ich habe dieses Wochenbett zelebriert, weil ich auch gemerkt habe, es war das letzte Kind. Ja, mein Körper hat mir ganz klar gezeigt, jetzt ist hier vorbei. Du wirst kein weiteres Kind mehr kriegen. Und das war für mich auch so ein, ja, so ein Abschied nehmen. Und deswegen habe ich das nochmal so ganz bewusst einfach, ja, für mich durchlebt, um auch für mich da einen Abschluss hinzubekommen, und habe dann auch gedacht, wie blöd war ich, das bei den anderen Kindern nicht genauso gemacht zu haben. Ja.
Hm. Aber also da merkt,
Entschuldigung.
Nee, sag ruhig.
Ja, also ich musste sehr viele eigene Federn lassen, ja, um einfach zu kapieren, dass das so wichtig ist, dass man um sich kümmert, und deswegen heute auch das Buch.
Ja, total gut. Und da, finde ich, merkt man auch bei deinen Erzählungen total schön, dass Wissen alleine halt oft nicht reicht, sondern wir müssen einmal die Erfahrung machen. Ja. Und wenn wir sie dann gemacht haben, dann wird's beim nächsten Mal auch einfacher. Ja. Plus, genau. Ich finde auch gerade diese Kombination aus Selbstständigkeit und Kinderkriegen, da ist natürlich nochmal ein anderer Druck dahinter. Und sich da wirklich dann runterzuholen und zu sagen, okay, ey, ich darf jetzt auch mal nur Mama sein. Und ja, nur Frau sein und mich mal, ja, auf mich besinnen. Das ist schon schwer, selbst wenn man in einer Anstellung ist. Dann kommen dann andere Sorgen und Ängste dazu. Aber als Selbstständige ist es halt auch nochmal, ja, da kommen dann noch finanzielle Themen da auch noch mit rein, ne?
Ja, in der Tat. Und Jill, du hast natürlich auch gerade ein Stichwort gegeben, nämlich dieses nur Mama sein. Wo du glaubst gar nicht, wie viele Frauen ich gerade erlebe, die mit diesem nur so hadern. Ja, ich hatte gerade gestern wieder ein Gespräch, wo mir eine meiner Wöchnerinnen gesagt hat, ich fühle mich so wertlos. Ja, wo, ja, ich so denke, Mann, das gibt's überhaupt gar nicht, ja. Und wir brauchen,
das ist die Leistungsgesellschaft.
Das ist diese Gesellschaft, ja. Und dass wir als Mutter überhaupt kein Standing haben in dieser Gesellschaft, das macht mich so wütend, ja. Und dass mir auch so wenig, und da spreche ich jetzt mal über mich persönlich als siebenfache Mutter, dass mir in dieser Gesellschaft so wenig Respekt gezollt wird, ja, dass ich so viele Kinder geboren habe, sondern dass in dem Moment, wo ich sage, ich habe 7 Kinder, werden alle Klischeeschubladen aufgezogen, ja. Und dann heißt es, sind sie katholisch? Sind diese Kinder alle vom gleichen Mann? War das gewollt? Verdient ihr Mann viel Geld? Ja,
wow.
Sind die alle, also weißt du, da wirklich, ich habe mich jahrelang so beschissen damit gefühlt. Ja, und das, wenn man damit konfrontiert wird, dann hat man auch wirklich dieses Minderwertigkeitsgefühl. Ich bin nur Mutter. Was leiste ich hier eigentlich? Mhm. Ja, und wir müssen einfach dringend davon weg. Und das mache ich mir jetzt zu meiner Aufgabe, dass ich wirklich sage, ich kämpfe dafür, dass Mütter einfach in dieser Gesellschaft gesehen werden. Ja, dass man sie wertschätzt und dass man einfach, in vielen Dingen sie hochhebt, ja, ob das jetzt die Bezahlung ist, dass es ein anderer Umgang ist, dass man ihr den Jobeinstieg wieder erleichtert, dass man bessere Arbeitsbedingungen auch für Mütter schafft. Und das ist jetzt was, wo ich mich versuche zu engagieren, ja, dass da einfach mal was vorwärts geht.
Ja, total schön. Und ich finde, wir alleine dieses Wort nur ist schon falsch. Weil gerade wenn du Mama bist, leistest du mehr als jemals zuvor.
Ja, ja, absolut.
Und du machst auch eine viel wichtigere Aufgabe als jemals zuvor. Weil, ja, es ist ja auch nicht nur schwanger sein und nur die Geburt, sondern dann geht's erst richtig los.
Ja, und ich meine, weißt du, wir sind ja irgendwie auch dafür verantwortlich, dass wir unsere Kinder in die richtige Umlaufbahn schießen, sage ich mal. Also Erziehung, ja, das ist ein Knochenjob, ja. Das ja, und ich
total.
Weiß nicht, mich macht das so wütend, ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Punkt schieße ich auch gegen Väter, weil ne, am Anfang ist alles noch so rosarot. Das Kind ist geboren und es ist alles schön und dann merkt, und ich sage, ich spreche bewusst über Väter. Ich spreche nicht über Co-Mütter, weil da erlebe ich das ganz, ganz anders, ja. Dann merkt der Mann, oh, es wird ja anstrengend, ja. Und der geht liebend gerne nach 4 Wochen wieder arbeiten. Und die Frau ist alleine. Sie ist ganz alleine. Und du glaubst gar nicht, ja, wie Mütter vereinsamen können. Ja, das erlebe ich immer wieder. Und viele Mütter sagen mir, ich habe in meinem Leben noch nie so etwas, so eine Leere und so eine Langeweile wie im ersten Lebensjahr meines Kindes gespürt. Und mich erfüllt das Muttersein nicht. Ja, und das ist ja, das kann nicht sein. Und weißt du, dann erlebe ich diese Männer, die einfach lange im Büro bleiben, die liebend gerne auf Dienstreisen gehen, die aber auch den Frauen, und das macht mich am allermeisten wütend, keine Unterstützung zugestehen. Also du glaubst gar nicht, wie viele Männer ich erlebt habe, als ich gesagt habe, deine Frau braucht dringend eine Haushaltshilfe, der mir gesagt hat, ich möchte keine fremde Person in meinem Haushalt. Da wo ich so denke, ja, dann mach du das doch mal, ja. Oder auch Frauen, die einen Haushaltshilfeantrag abgegeben haben und die sich immer gewundert haben, warum kommt da kein Feedback von der Krankenkasse, ja. Konnte auch nicht kommen, weil nämlich dieser Haushaltshilfeantrag in der Sakkotasche des Mannes versandet ist. Der hat das nie abgegeben, ja. Und das habe ich nicht nur einmal erlebt. Und das ist was, wo ich sage, nee, Leute, so funktioniert das nicht, ja. Also wir haben dieses Kind irgendwie doch auch gemeinschaftlich geplant. Wir sind dafür gemeinschaftlich verantwortlich. Und wir haben auch eine Verpflichtung und eine Verantwortung der Frau gegenüber, ja. Und man darf ihr Hilfe auf keinen Fall verwehren. Egal, ob ich jetzt will, dass da eine fremde Person in meinen Haushalt kommt oder nicht, da muss man über den eigenen Schatten springen. Man muss alles dafür tun, damit der Frau geholfen wird.
Ja, das hast du sehr schön gesagt. Jetzt klafft da natürlich eine Riesenlücke zwischen Theorie und Praxis. Ja. Und ich frage mich gerade, ja, wie kriegt man das denn hin, das zu ändern? Weil das ist ja ein gesellschaftliches Problem eigentlich.
Ja, also es ist definitiv ein gesellschaftliches Problem und indem wir einfach laut werden, indem wir darüber sprechen, indem wir auch die Männer tatsächlich mehr involvieren, ja, auch in Gesprächen. Und also wenn ich Vorgespräche führe mit meinen Frauen, die ich betreue, ich möchte wenigstens, dass der Mann, dass ich ihn zweimal gesehen habe, ja, und ich nehme mir sehr viel Zeit, um ihm doch sehr liebevoll auch um ihm zu erklären, was denn so seine Aufgaben sein werden. Und also ohne, dass ich dabei dogmatisch bin, weißt du, Männer sind auch dankbar dafür, wenn man ihnen sagt, du kannst, das ist deine Aufgabe, das machst
total,
du.
Total, weil ja? Die werden ja auch komplett ausgeklammert eigentlich.
Total.
Und da fängt es ja eigentlich schon an, dass das ein Problem ist, weil man muss sie einfach früher mit ins Boot holen. Weil sonst, ja klar, stehen sie da und sind überfordert und denken sich, ich gehe mal zur Arbeit. Ja, weil es einfacher ist. Da merkt man es ja auch. Es ist einfacher, das Haus zu verlassen, zur Arbeit zu gehen, nicht fremdbestimmt zu sein und sich vor allem, das ist das, was ich in meiner Arbeit als Psychologin immer wieder mitkriege, Erziehung hat viel mehr mit mir und meinen eigenen Wunden aus der Kindheit und meinen Erfahrungen zu tun, als mit dem Kind an sich. Und da kann ich mich natürlich auch schön rausziehen, wenn ich einfach zur Arbeit gehe. Das ist halt,
absolut. Genau.
Ja. Ich könnte mich noch Stunden weiter mit dir unterhalten. Ich hoffe, viele Leute, viele Frauen, viele Eltern generell, oder werdende Eltern eigentlich, weil das Buch sollte man ja im besten Falle schon in der Schwangerschaft lesen, tun das auch. Magst du noch einmal ganz kurz sagen, bevor ich meine allerletzte Abschlussfrage stelle, wo man dich überall finden kann? Weil ich meine, du machst ja genau das, was so wichtig ist. Du klärst auf, du gehst raus, du holst die Männer und die Frauen ab. Und sag doch da einmal ganz kurz, wo man dich überall finden kann. Ich verlinke dann natürlich auch alles, aber...
Genau, also einmal natürlich über meine Bücher, die ihr findet, wenn ihr nur meinen Namen eingibt. Dann auch über den Podcast zum Beispiel, über die Zeitungsartikel im Spiegel. Also eigentlich muss man nur meinen Namen googeln oder auf meine Homepage gehen, dann sieht man, wo ich überall unterwegs bin. Und ich halte Vorträge, ich bin ja auch als Dozentin tätig und ich gehe mittlerweile auch in Unternehmen rein und halte Vorträge, um eben ja Männer und Frauen darüber aufzuklären, wie man einfach auch gesund bleiben kann nach einer Geburt, was auch Unternehmen tun können für die Arbeitnehmerinnen, damit diese im Unternehmen bleiben und nicht das Unternehmen verlassen. Also ich mache ganz, ganz viel und kommt einfach auf meine
Homepage. Ich verlinke ein paar schöne Sachen.
Genau.
Und die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, stell dir vor, alle werdenden Eltern oder Eltern könnten dich jetzt hören. Was würdest du ihnen gerne mitgeben wollen?
Was würde ich ihnen gerne mitgeben wollen? Also ich finde, dass Kommunikation unglaublich wichtig ist. Ja, dass man immer im Gespräch bleibt, auch als Paar. Ja, dass wir nicht in Stille verfallen, sondern dass wir uns trauen, auch Probleme anzusprechen und dass wir sehr wohlwollend miteinander umgehen und immer daran interessiert sind, einen Konsens zu finden, womit wir beide gut umgehen können in der Partnerschaft und dass wir uns einfach auch informieren, das finde ich wichtig, und gegenseitig.
Und zwar nicht nur die Mütter.
Und nicht nur die Mütter, sondern auch die Väter, dass wir Hilfe annehmen können und dass wir das Leben genießen. Also das ist ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist, weil ich auch aus eigener Erfahrung und durch eigene Erlebnisse eben auch gemerkt habe, wie schnell unser Leben auch beendet sein kann. Und das müssen wir uns immer bewusst machen, vielleicht ein bisschen dankbar auch sein für Gesundheit und für das, was wir haben. Nicht immer nur gucken, was haben wir nicht, sondern wir haben schon ganz schön viel. Und dass wir uns da immer so ein bisschen auf den Teppich zurückholen und dankbar sind für unser Leben.
Ja, schön. Vielen Dank für diese wunderschönen abschließenden Worte. Vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, deine Expertise und vor allem auch, man hat so richtig gemerkt vorhin, als du es erzählt hast, dass du so viel Energie hast, mit diesem Thema rauszugehen, weil du wirklich was verändern willst. Das merkt man. Und du hast wahrscheinlich auch schon so viel verändert bei ganz vielen Familien. Also vielen lieben Dank. Ich hätte dich auch gerne als Hebamme gehabt.
Danke, schön. Danke, danke. Danke für die Einladung.
Sehr gerne. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast und dir Zeit nimmst, in dich selbst zu investieren, um besser mit Stress und deinen Sorgen und Ängsten umzugehen. Wenn dir der Podcast gefällt und hilft, dann bewerte ihn gerne oder schreib sogar eine kurze Rezension. Damit würdest du meine Arbeit wertschätzen und mir gleichzeitig eine sehr große Freude machen. Abonnier den Podcast auch sehr gerne, damit du immer auf dem neuesten Stand bist und jede Folge mitbekommst. Und wenn du eine Freundin hast, die aktuell schwanger oder sogar schon Mama ist, dann erzähl ihr gerne von diesem Podcast und empfehle ihn weiter. Du hast den Kugelzeit-Coaching-Podcast aus bestimmten Gründen gesucht und gefunden und deine Freundin wird ganz ähnliche Themen haben wie du und ich denke, auch ihr wird dieser Podcast genauso helfen können wie dir. Und wenn du noch tiefer gehen und eine spürbare Veränderung bei dir wahrnehmen möchtest, dann komm gerne in ein 1:1-Coaching exklusiv mit mir an deiner Seite. Wenn du magst, begleite ich dich gerne 2 Monate intensiv und weich dir wirklich nicht von der Seite in dieser Zeit, bis du neue und für dich passende Denkgewohnheiten etabliert hast, die es dir ermöglichen, gelassen und voller Leichtigkeit auf alles reagieren zu können, was dich vor dem Coaching noch gestresst hätte. Wenn du lieber alleine und trotzdem angeleitet an deinem Mindset arbeiten möchtest, dann schau dir gerne mal meine Online-Kurse unter kugelzeitcoaching.de an oder, falls du gerne liest, kann ich dir mein erstes Buch Kugelrund und glücklich sehr ans Herz legen.
Ansonsten kannst du auch gerne bei Instagram unter kugelzeit.coaching vorbeischauen. Und wenn du schon bei Instagram bist, schreib mir doch gerne, wie dir die aktuelle Folge gefallen hat. Was nimmst du für dich mit? Und wenn du weitere Themen hast, die hier im Podcast besprochen werden sollen, dann melde dich auch sehr gerne, damit ich weiß, was dich wirklich interessiert. Wenn du magst, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.